Rückspiegel, der News-Podcast über Oldtimer.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Rückspiegel-Podcasts und mein Name ist Mackie. Ich darf heute die Eröffnung machen von unserem Podcast, weil ich bei Steinschere Papier gerade eben gewonnen habe gegen meinen lieben Co-Moderator und Freund Lars. Grüß dich, Lars. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen aus meiner Komikarte, ne? Oder wie heißt das?
Chemenate.
Chemenate, Komikarte, vielleicht gibt's das auch, ne? Chemikarte, ne, Komikarte. Nein, ich bin im V8-Hotel.
Sehr schön, das kennen wir beide noch sehr gut aus Köln, ne?
Ja, genau. Gibt aber nicht nur in Köln eins. Ich weiß nicht, wo es überall eins gibt, aber ich weiß, dass es in Böblingen-Stuttgart eins gibt im Motorworld und auch in München.
Jetzt hast du es so beiläufig gesagt, V8 Hotel, das ist die Hotelgruppe, die zur Motorworld gehört und auch direkt dort immer ansässig ist.
Ja.
Also richtig. In der Motorworld.
Ja.
Und was hast du für ein Bett?
Ich habe kein Themenzimmer, ich habe den Sparfuchs gemacht.
Okay.
Ich hab die günstigste Variante gebucht, weil ich hier beruflich bin und meine Familie wollte mich nicht begleiten. Die haben gesagt, nee, mach mal dein Auto gedöns selber.
Denn das Schöne ist, das muss man halt sagen, beim V8-Hotel gibt es Themenzimmer und ja. Dann sind die Betten aus alten Autos gemacht. Dann hat man einen schönen Kühlergrill vorne oder eine komplette Front. Zum Beispiel
190er,
von Mercedes oder so.
Ne? Babybenz.
Genau.
Ja. Oder man hat halt ein Zimmer, wo man sein Auto mit reinnehmen kann. Ne? Das gibt es eben auch.
Das hatte ich ja damals gehabt, als wir im V8-Hotel waren. Da war meine geliebte S-Klasse nur durch eine Glasscheibe von mir getrennt. Und man brauchte abends keinen Fernseher, gar nichts. Man hat nur die Vorhänge weggemacht und auf das Auto in der Garage geschaut. Ja. Und jetzt denken alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die beiden sind total bekloppt. Oder?
Nee, ich glaube, unsere Zuhörer denken, geil, fahre ich auch mal hin.
So muss das sein. So, und was machst du da jetzt in Köln? Erzähl mal.
Da ist vom BFA, das ist der Bundesverband der Fahrzeugaufbereiter und Detailing, das haben die jetzt mit daran gemacht, also BFA, Bundesverband für Fahrzeugaufbereiter. Und die machen einmal im Jahr die sogenannte Deutsche Poliermeisterschaft. Veranstalten die und das ist dann seit zwei Jahren, weiß ich gar nicht genau, ich glaube seit 3 Jahren, ist jetzt das dritte Mal im Zuge einer, ja, so einer kleinen Messe quasi. Also da haben wir einen Messestand und viele andere auch, ne? Und in der Mitte der Halle findet die Poliermeisterschaft statt und außenrum ist halt so ein bisschen für die Besucher, dann kannst du mit denen quatschen und sich ein bisschen mit gleichgesinnten Pflegeverrückten austauschen.
Sehr schön.
Ist eine ganz schöne Veranstaltung, weil das halt hier in der Motorworld stattfindet, in Köln. Und das ist ein schöner Rahmen. Also die machen das echt toll. Das ist wirklich detailverliebt, die ganze Motorworld, inklusive dem Hotel und den Restaurants und alles. Und auch die Halle ist super. Und das ist wirklich Motorworld, wer das nicht kennt, Fahrt mal hin, also das ist irgendwie, hat das was und da kann man auch ein bisschen mehr Zeit verbringen, dann macht es noch mehr Spaß. Und hier also in Köln ist ja die Schumi-Ausstellung auch, ne?
Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sollten die Motorworld kennen, weil wir haben ja erst kürzlich über einen Artikel in einer Zeitschrift berichtet, wo der Gründer der Motorworld ein bisschen vorgestellt worden ist. Diesen Artikel hat der Stefan Anker geschrieben. Vom Autotelefon. Wahrscheinlich kennen auch die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer das Autotelefon. Und deshalb war ein sehr guter Artikel. Wir haben darüber berichtet. Sollte das allen klar sein, was die Motorworld beinhaltet. Wir beide sind auch große Fans. Wir sind durch die Schumacher-Ausstellung gefahren oder gegangen haben ja die Futterluke nicht mehr zubekommen. Ne? Das war schon sehr beeindruckend, was man da sieht. Ich glaube, 16 Fahrzeuge haben die da stehen, also 16 Formel-1-Renner von Schumacher. Und jede Menge Devotionalien, Helme, Handschuhe, Rennen-Overalls, Pokale, alles Mögliche. Also echt eine tolle Sammlung. Stimmt's?
Ja. Ja, ne, ja, wie gesagt, die ganze Motorwelt. Das ist eine schöne, schöne Geschichte, so wie ich finde.
So, dann machen wir mal Schluss mit dem Werbeblock und steigen wir ins Thema ein. Motorworld ist an für sich eine super Überleitung, fällt mir gerade auf, denn ich habe die Motor Classic dabei. Ausgabe November 24, 6,50 Euro. Habe ich eigentlich gewählt, wegen des Covers da drauf zu sehen, steht Traumcoupés der 70er. Mercedes 280 CE, W123er, Jaguar XJ6C und BMW 628 CSI. Um es kurz zu machen, die Autos haben mich alle nicht berührt, der Artikel hat mich auch nicht berührt. Ich habe festgestellt, ist nicht meine Welt. 123er finde ich ja super, aber das Coupé ist echt von den drei Varianten, die es vom 123er gibt, die Variante, die mir überhaupt nicht gefällt. Ein Jaguar Coupé finde ich auch mega unpassend, also zumindest bei den alten Fahrzeugen. Und der 6er.
Formuliert, ja. Was ist von Jaguar? Ein XJS oder was ist das?
Ein XJ6C. Wir werden das nochmal zeigen, natürlich bei uns in den Shownotes, wenn ich es diesmal nicht vergesse. Aber das
der
ist. 100,
der 126er ist halt ein cooles Coupé, ne? Finde ich. Aber
die S-Klasse meinst du jetzt, ja?
Ja, die S-Klasse, ja. Aber der ist halt später gebaut worden, ja.
Der 124er ist auch ein cooleres Coupé als der 123er. Also ich kriege jetzt hier wahrscheinlich gleich richtig eins eingeschenkt von unseren Zuhörern.
Nee, ich finde ja, dass der so von der Linienführung her und so, das ist halt ein klassisches Fahrzeug. Es ist kein sportliches Coupé-Fahrzeug. So von Haus aus, ne? Mit der Motorhaube vorne und so. Das ist halt, der ist halt so ein bisschen gemütlicher. Und dann, das macht dann halt, das Coupé macht es dann auch nicht wirklich sportlicher. Ne? Das ist
es einfach, geht mir gar nicht um Sportlichkeit. Ich finde, der ist proportional nicht so schön. Da steht ja die Windschutzscheibe flacher als beim bei der Limousine. Der Radstand ist kürzer, also hat mehr Überhänge. Ich finde den nicht so gelungen. Es ist nicht das Auto, wo ich sage, boah, super schönes Coupé. Und Mercedes Coupés
machen auch nicht Sport. Steht das da drin, was er ungefähr kostet, so im Zustand 2 oder 3? Das machen wir ja
mal. Das steht hier mit Sicherheit drin. Da musst du bloß kurz abwarten, bis ich das gefunden habe. Und zwar Classic Analytic Preise 2004, Zustand 2 schon bei 23.600 Euro, Zustand 4 4,5.
Siehst du, sehr günstig. So.
Naja, nee, finde ich nicht. Also fast 24.000 Euro finde ich nicht mehr günstig. Das, aber wie gesagt, mir gefällt er einfach nicht. Es ist nicht meine erste Wahl. Und die anderen halt auch nicht. BMW ist... Ich hab keine Verbindung, sagen wir es mal so. Da hat sich nichts aufgebaut. Das sind natürlich alles so Fahrzeuge der 80er, also als Kind der 80er wissen wir an für sich, ist das genau unser Thema, aber nee, mich hat's nicht gecatcht. Mich hat aber was anderes gecatcht, und zwar ein Bericht über einen Blechkünstler, so heißt auch der Artikel, der Blechkünstler. Ein Herr, der Kfz Mechanik gelernt hat, Spengler geworden ist und sogar Lackiermeister geworden ist, mittlerweile über 60 ist. Und der war in seiner Kindheit geprägt vom VW Karmann Ghia. Und zwar hatte sein Vater so ein Auto gehabt, als er geboren worden ist. Und das Auto gab es aber bloß 7 Jahre in der Familie, da musste es verschrottet werden, weil er komplett durchgerostet ist. Aber diese 7 Jahre, von denen er, sage ich mal, vielleicht bloß 2, 3 Jahre wahrscheinlich richtige Erinnerungen hat, die haben ihn so geprägt, dass er gesagt hat, ich möchte so ein Auto auch haben, später. Und dann hat er sich eins gekauft in den 2000ern. Er wusste schon um die Schwachstellen bei dem Fahrzeug. Also da gibt es richtig auch konstruktive Schwachstellen.
Wenn du schon gerade Prügel kriegst, das ich finde, das ganze Auto ist eine Schwachstelle, bis auf, wie es halt aussieht. Ne? Also ich finde es schön, ne? Optisch sehr schön, Aber alles, was danach kommt, ist eine Katastrophe. Fahrfeeling, Verarbeitung, Raumgefühl. Ja.
Ich kann da nicht mitreden. Ich finde den nur hübsch. Ich bin den noch nie gefahren. Aber ganz kurz.
Ein Kumpel von mir hat ihn als Cabrio auch.
Das möchte ich eben aufgreifen, dass wir eins auf die Mütze kriegen. Haut uns gerne auf die Mütze. Und zwar kommentiert diese Folge, kommentiert unsere anderen Folgen. Wir freuen uns über jeden Kommentar, auch wenn er böse ist oder sehr kritisch ist, wie auch immer. Wir möchten, dass ihr uns bewertet, denn dadurch kriegen wir natürlich einen Algorithmus rein. Wir machen das Ganze ja hier nur aus Jux und Dollerei. Wir verdienen damit nichts. Aber je mehr Leute uns zuhören und uns bewerten, da steigen wir natürlich dann im Ranking und haben mehr Möglichkeiten, mehr Reichweite. Und wenn euch das interessiert, was wir machen, dann würdet ihr uns einen sehr großen Gefallen tun, einfach unseren Podcast zu liken und auch gerne einen Kommentar dazulassen. Und wir gehen dann auch gerne auf die Kommentare ein. Das wollte ich nur mal ganz kurz am Rande sagen. Jetzt können wir gerne wieder zum Karma Ghia zurück, den du nicht magst.
Also wie gesagt, optisch finde ich den gut. Aber ich würde halt, wenn ich das Geld hätte, dann könnte ich mir den kaufen und dann würde ich alles neu machen.
Und das hat der Mann hier auch gemacht.
Ah, guter Mann.
Den mag ich. Der hat sich ein Fahrzeug ausgesucht, wo er gesagt hat, okay, da ist Rost dran, aber ich bin ja nicht umsonst Spengler und Lackierer und der Chrom sieht gut aus und dann baue ich mir den halt neu auf. Und der hat den komplett zerlegt und dann hat er festgestellt, das Auto war ein Export, war für Amerika gedacht und dann kam er aus Amerika auch wieder zurück, wurde wieder reimportiert und er hat ihn dann auch hier in Deutschland gekauft. Und dann stellt er fest, das, was die Amerikaner am besten machen können bei Autos, nämlich fuschen. Das Auto muss in Amerika einen Unfall gehabt haben. Und zwar hinten am hinteren Kotflügel. Und was machen die Amis? Die haben einfach einen intakten Kotflügel drauf genietet und den Rest schön verspachtelt und letztendlich den Schaden gar nicht richtig repariert, sondern einfach bloß ein neues Blech oder ein Blech von einem anderen Fahrzeug rübergepackt. Und den Rest dann halt auskaschiert. Sind schöne Fotos mit dabei, wie er das Auto Stück für Stück zerlegt hat und wieder aufgebaut hat. Und er hat das Auto halt tatsächlich auseinandergeschweißt. Dann konnte er die Einzelteile, Vorderwagen, Hinterwagen, besser restaurieren und auch entrosten und neue Bleche einfügen. Und er hat halt an der Bodenplatte und am Fahrgestell Verbesserungen vorgenommen, weil dort die Konstruktion sehr schwach ist und er halt als Fachmann wusste, wo er welche Winkel ranmachen muss und wo er welche Verstärkungen ranmachen muss. Und das finde ich halt super interessant. Also nicht nur, dass es hier jemand gibt, der sein Auto komplett selber restauriert hat, wo er wirklich schon sehr viel Fachwissen und handwerkliches Können mitbringen muss, sondern dass er halt auch gleich Verbesserung eingebracht hat. Und er hat zum Beispiel auch einen stärkeren
Motor. Was natürlich einfacher ist beim Karma Ghia, wo es so viel zu verbessern
geht. Es ist
das ist schon auch ein, ich weiß gar nicht, was die Idee war von dem Auto damals. Weißt du, was wollten die damit erreichen?
Also letztendlich ist die Idee, basiert alles auf dem VW Käfer. Du hast die Käfertechnik, die Käferplattform, Bodenplatte etc. Und dann machst du einfach eine andere Karosserie drauf und dann kannst du das Gleiche mit einer anderen Karosserie verkaufen. Also letztendlich ist es doch bloß eine Gelddruckmaschine gewesen. Wenig Aufwand und kannst ein neues Produkt an den Markt bringen. Und ich muss sagen, ich kann mich daran erinnern, bei mir in der Kindheit hatte einer in der Nachbarschaft den Ghia als Coupé. Ja. Und das hat mir immer unheimlich gefallen. Also das war wirklich ein silbernes Coupé, das sah bildhübsch aus. Also ich von der Optik her finde ich den wirklich sehr, sehr gelungen.
Ja, finde ich.
Von der Technik kann ich nicht sagen.
Optisch ist er wirklich sehr gelungen. Das finde ich auch. Also das sieht wirklich gut aus, das Auto. Das ist wirklich ein schönes Auto.
Und das wird halt hier wirklich schön beschrieben. Erstmal so ein paar Grunddaten um das Auto, aber halt die Tatsache, was dieser Herr hier alles ins Auto gesteckt hat und was für Know-how. Und wie gesagt, der hat das alles selber gemacht. Beim Motor Den hat er selber zerlegt, hat er festgestellt, es ist ein anderer Motor drin, als er ursprünglich drin sein müsste. 1,5 Liter Hubraum hätte es sein müssen, war aber eine kleinere Maschine drin. Und dann hat er das dann so gemacht, dass er sich einen neuen Motor gekauft hat, also einen überholten, mit 1,8 Liter. Damit hat er Weber-Vergaser und 90 PS, also ein bisschen mehr Leistung. Und er hat sich dieses Auto halt so gemacht, wie das für ihn passend war. Ne? Und hat es optimiert. Und das ist besser als neu. Ne? Also wirklich besser, weil konstruktiv verändert. Und der wird wahrscheinlich viel mehr Fahrspaß haben als andere Gia, wie sagt man, Fahrerinnen und Fahrer. Und das fand ich, das war der Artikel, der mich hier wirklich am meisten gecatcht hat und berührt hat. Und was ich auch sehr schön fand, der Mann hat Sinn für Geschichte, beziehungsweise für eine emotionale Bindung. Aus irgendeinem Grund hatte er Teile von dem Auto seines Vaters. Und in dem Karmann hat er jetzt eine Tür von dem Auto seines Vaters drin, die Rücklichter und ein Radio. Und das finde ich auch schon wieder so schön, dass jemand da wirklich eine emotionale Verbindung aufgebaut hat und da was vorträgt aus seiner Geschichte, aus seiner Kindheit. Ne? Also der hat da immer das Teile von dem Auto seines Vaters, Teile von dem Auto, in dem er aufgewachsen ist oder mit dem er aufgewachsen ist, mit dabei. Finde ich eine echt tolle Geschichte. Und das zeigt ja auch mal wieder, das, was die Oldtimerei so ausmacht, sind die Menschen in Verbindung mit den Autos und nicht nur die Autos alleine.
Nein, nein.
Bist du schon eingeschlafen?
Das gehört.
Ich habe das falsche Auto rausgesucht, ich merke schon.
Das ist ein schöner Artikel, finde ich. Und wie gesagt, das Auto ist wunderschön. Ich finde ihn wirklich schön. Ich finde das so schade, dass der sich nicht schön fahren lässt. Also, und dass er halt so wenig Platz hat. Aber das ist wirklich ein schönes Auto. Also, das, so ist es ja perfekt, ne? Also, der hat einfach
wie erst gemacht,
das ist Autos erkannt, hat seine Geschichte dazu und hat jetzt das Beste draus gemacht, was man draus machen kann. Also, Respekt.
Auf alle Fälle.
Würde ich auch gerne können wollen.
Und was meinst du, wenn wir gerade eben einmal über die Preise gesprochen vom 123er Coupé, was meinst du, was hier ein Karmann Ghia Cabrio kostet? Guter Zustand heutzutage?
Ich habe noch nie, meine Liebe zu diesem Auto ist ja bekannt jetzt, ne? Wenn ich gucke, keine Ahnung, wo liegt der bei 30, 35 vielleicht? Ja,
perfekt, 36,5.
36,5.
So, und hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dafür, dass es bloß ein Käfer ist, in einer schöneren Form.
Ja, aber viel schöner. Obwohl ein Käfer auch cool aussieht und schön
Käfer ist auch
auf
super.
Seine Art, auf seine eigene Art schön ist, ne? Auf also es ist ja kein schönes, elegantes Auto, ein Käfer, aber der ist ja trotzdem ja schön, ne? Wir sind ja alle mit Herbie aufgewachsen, oder ich zumindest.
Ja, ich auch. Mit Herbie und mit Dudu.
Mit Dudu, genau. Und von daher, nein, das ist schon ein cooles Auto, gar keine Frage. Sensationell eigentlich, was sie damals da gemacht haben. Und der Karmann Ghia ist halt einfach, der ist schon gelungen. Also optisch ist der schon echt gut.
Auf alle Fälle.
Da war die Italiener neidisch mit Sicherheit.
Na, jetzt muss ich mal blöd fragen, ich weiß gar nicht.
Ich weiß nicht, wer der Designer ist, keine Ahnung.
Nee, aber die das weiß ich auch nicht, aber Karmann, okay, sitzt in Osnabrück. Was ist ein Ghia eigentlich? Ist ja peinlich, dass ich das jetzt gar nicht weiß.
Ich weiß es auch nicht.
Klingt ja nach einer italienischen Designschmiede. Wahrscheinlich stehe ich jetzt einfach bloß auf dem Schlauch.
Ich weiß es nicht, ich kann ja die Regie fragen, ne?
Frag mal die Regie und alle anderen Oldtimer-Fans fassen sich jetzt gerade an den Kopf und sagen, die beiden haben ja von gar nichts eine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, wer der Designer Ghia war. Stehe voll auf dem Schlauch. Was hat er noch gemacht? Musste mal die Regie fragen. Aber ich schlage jetzt einfach mal noch die Brücke, weil Volkswagen, ich habe noch einen anderen schönen VW gesehen diese Woche. Also war kein Karmann Ghia, sondern einen schönen T2 Pritschenbulli mit DIN-Kennzeichen. Und der Bulli spielt jetzt überhaupt keine Rolle. Das ist jetzt bloß die Bridge gewesen, die Überleitung. Ich war diese Woche beruflich in Hamburg.
Ja.
Und da habe ich gesagt, Mensch, wenn du in Hamburg bist, in deiner Freizeit musst du mal zur Oldtimer-Tankstelle in Brahnshof. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist eine klassische...
Ich kenne die, aber ich war noch nicht da.
Siehst du, und so ging es mir auch. Ich kenne die, aber ich war noch nie da. Das ist eine alte 50er-Jahre-Tankstelle, die schon mal so bildhübsch aussieht, ne? Und da drin ist eine Prüfstelle, die natürlich vor allen Dingen TÜV-Abnahmen machen, H-Kennzeichen oder H-Abnahmen machen für Oldtimer. Und es gibt auch einen kleinen gastronomischen Bereich. Und als ich da vorgefahren bin, ich bin da unangemeldet hingefahren, kann ja jeder machen, habe ich einen der beiden Betreiber kennengelernt und habe mich halt mal vorgestellt und habe gesagt, ich will einfach bloß mal gucken. Und er war sehr offen, wir sind sehr nett ins Gespräch gekommen. Das war der Alex Piacek, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Und habe mir so ein bisschen die Tankstelle gezeigt, ein bisschen erklärt, was sie da machen. Und was ich echt super fand, ich kann das nur jedem empfehlen, da mal hinzugehen, wie liebevoll und detailreich diese Tankstelle eingerichtet ist. Mit lauter passenden Equipment. Das ist wie eine Motorworld in klein. Und darüber hinaus gleichzeitig Treffpunkt für Oldtimer-Liebhaber. Da ist jeden Sonntag was los. Oldtimer-Clubs treffen sich dort, machen da ihren Stammtisch oder auch Technik-Workshops oder was auch immer. Dann haben sie ihren ganz normalen Regelbetrieb, dass du da deinen TÜV machen kannst oder dein Haargutachten machen kannst. Und ich habe ja nur daneben gestanden. Da war gerade eine B-Klasse auf der Hebebühne. Und ich habe das Gefühl gehabt, der kennt die Autos besser als eine Mercedes-Werkstatt. Ich habe ja nur zugehört. Und das, eine B-Klasse ist jetzt kein mega altes Auto. Also es war B-Klasse der ersten Generation. Und ist ja, glaube ich, auch noch nicht mal ein Oldtimer. Aber
glauben die aus.
Weißt du nicht?
Nee, glaube ich nicht.
Naja, A-Klasse ist aus den 90ern, ne? Und die B-Klasse ist kurz später gekommen. Wie dem auch sei, der kannte sich so detailliert aus. Ich weiß nicht, ob der sich extra für diesen Prüftermin da besonders vorbereitet hatte. Aber das war schon wirklich cool.
2005 ist die erste Generation gebaut worden.
So spät erst, hätte ich gesagt.
2005 bis 6 2011.
Aber guck mal, die
A-Klasse. T245.
Die A-Klasse ist irgendwas 97, 98 auf den Markt gekommen.
Das kann ich dir gleich sagen. Das steht ja alles in der Regie, ne?
Das weiß ich, dass die A-Klasse da auf den Markt gekommen ist.
Weil 97.
Und 98 war ich bei Smart und habe da Praktikum gemacht. Und da haben die mir noch erzählt, wie die in dem Werk in Hambach die ganzen A-Klassen nachgerüstet haben mit ESP. Damals hieß es ja noch anders. Und die haben ja alle Werke stillgelegt in Rastatt, wo die A-Klasse gebaut worden ist, und mussten erstmal die produzierten Fahrzeuge umbauen. Und das haben sie unter anderem auch in Hambach gemacht, wo der Smart dann gebaut wurde später. Also bevor der Smart vom Band lief, haben sie da die A-Klasse modifiziert. Aber wir schweifen ab. Was ich sagen will, unheimlich sympathische Leute, die Tankstelle da betreiben. Ich habe das Essen leider nicht probiert, da blieb mir zu wenig Zeit und ich hatte auch noch andere Termine gehabt, aber das sah auch alles sehr gut aus, was ich da gesehen habe.
Und also ist das, wie groß ist, wie, das ist ja, ist das richtig groß da oder wie? Also gibt's da?
Nee, das ist wirklich nur die Tankstelle. Oder? Also wenn man mal auf www.tankstelle-brandshof.de geht, also Brandshof in einem Wort, ein Stadtteil in Hamburg, dann sieht man da auch sofort Bilder und die ist alles andere als groß. Ist halt echt nur ein Verkaufsraum, ein Büroraum und zwei Hallen sozusagen. Und dann hast du die typische Überdachung, wo du tanken kannst. Da stehen zwei alte Zapfsäulen Und das Ganze ist in Rot-Weiß gehalten. Typische 50er Jahre Architektur und vielleicht sogar noch älter. Weiß ich jetzt gar nicht, wie alt das Ding tatsächlich ist. Und alles mit Liebe, eingerichtet.
Und die, also da kann man noch tanken?
Nee, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das ist nur,
okay.
Das ist nur Deko.
Das ist nur Deko in dem Fall.
Hier, okay. Siehst du, seit über 40 Jahren floss kein Benzin mehr aus der Tankstelle am Billhorner Röhrendamm. Jetzt haben wir sogar die Adresse.
Aber man kann da essen, man kann. Was gibt es denn dazu?
Du hast einen Gutachter da, ne? Du hast da einen Gutachter, TÜV-Prüfung macht und der halt vor allen Dingen Oldtimer-Gutachten macht, nehme ich mal an.
Ja.
Und dann gibt es halt da auch Stammtische.
Das ist eine GTÜ-TÜV-Stelle, okay.
Genau, genau. Und sehr versiert. Also da war ich sehr, sehr beeindruckt von. Als ich da war, kam dann gerade vom R129 SL-Club Fahrzeuge vorgefahren, die da offensichtlich da Clubabend dann hatten. Also das war schon wirklich sehr, sehr cool gemacht. Und wie gesagt, sehr nett, sehr offen und machten einen sehr versierten Eindruck auf mich. Also macht es so, wie ich das gemacht habe. Geht spontan hin, wenn ihr in Hamburg seid. Das lohnt sich immer. Und wenn ihr da noch richtig einen Termin mit abgreifen könnt, also da an einem Sonntag mal kommt, da ist mit Sicherheit jede Menge los. Das kann ich nur empfehlen. Also da trifft sich die Oldtimer-Szene. Fand ich sehr, sehr schön. Und zur Orientierung, das ist direkt hinterm Elbtower, der großen Bauruine in Hamburg. Weißt du? Wo die Signa-Gruppe gebaut hat und da jetzt der Rohbau steht und noch gar nicht die richtige Höhe erreicht hat und ein großer Skandalbau in Hamburg ist, das habe ich direkt dahinter gesehen. Also, kann ich euch nur empfehlen, Oldtimer-Tankstelle ist eine schöne Geschichte und passt halt, ich bin drauf gekommen, weil du am Anfang von der Motorworld erzählt hast, das passt dazu, weil das so sozusagen eine Motorworld in klein ist und da halt auch noch das Fachwissen dahinter steckt.
Ja.
Wenn du ein Problem hast, kannst du da gerne hingehen. Kann ich nur empfehlen.
Na gut, in Hamburg gibt es ja noch Route 66, ne, der von Cash and Chrome. Da kann man ja auch mit seinem Oldie hinfallen, wenn es ein Ami ist. Da findet
was
man
ist
auch.
Das, ein Händler oder was ist das?
Nee, das ist eine Werkstatt. Also der hat auf, was ist denn das? D-Max hat der Inhaber eine Sendung, die heißt Cash and Chrome, glaube ich.
Okay.
Da besorgt er immer Autos aus der USA für Leute, die halt ein bestimmtes Auto haben wollen, ne? Und dann fährt er rüber und sucht das eben raus und das macht er sehr authentisch und der hat eben auch eine Werkstatt, die Route 66.
Okay, ich gucke einfach keinen Roman, ne? Lineares Fernsehen mehr, deshalb kenne ich das nicht.
Ja, ich weiß gar nicht, wie der mit Vornamen heißt. Wie heißt der mit Vornamen?
Aber Hamburg ist ja sowieso so ein Automecker, ne? Also ich habe da natürlich vor allen Dingen unheimlich viele Porsche gesehen und G-Klassen und Range Rover, aber der ein oder andere Oldie, ich war jetzt 3 Tage da, ist mir da auch im Straßenverkehr aufgefallen. Durch die Bank weg alles gut gepflegte Autos. Also keine alten Autos, sondern einfach gepflegte Oldtimer. Das ist da schon sehr auffällig.
Das gibt es in Hamburg. Ja. Das ist schon so eine gewisse Szene. Deshalb eigentlich schade, dass auch die Oldtimer-Messe, die da 2-3 Mal versucht wurde, nicht geklappt hat, komischerweise. Aber gut, das ist dann so, ja. Klaus Baumann heißt der, genau. Einmal kurz zum GIA, also das, da gab es eine Zusammenarbeit und auch ein Designer, der dann bei der Firma GIA SPA oder Carrozzeria GIA gearbeitet hat in Italien und also ein italienisches Designbüro ist und da kommt dann das Design her und die haben aber dann für viele andere Firmen, für Chrysler und auch für den Ford-Konzern haben sie gearbeitet. Und ja, haben halt den Kamangia gemacht, Kaman, deshalb weil der halt in dem Kamanwerk gebaut worden ist in der Nähe von Osnabrück. Kamangia, weil da Designer eben aus dem Hause Gia oder die Karosserie kommt.
Bei Ford fällt bei mir der Groschen. Ford Escort war da auch von Gia, oder?
Fiesta. Gia. Fiesta weiß ich. Und dann der K, glaube ich. Ich gucke gerade, ob ich hier irgendwas finde.
Wie findest du denn den K?
Wie finde ich den K? Ich finde also ihn eigentlich
schon das Urmodell, ne? Also diesen.
Ja, den alten 90er Jahre. Mit dem dicken Hintern, sage ich mal so, ne? Mit den riesen Kunststoffcode.
Genau, mit der großen Kunststoffstoßstange.
Ja. Ich finde eigentlich, ich finde es gut, wenn Autohersteller auch mal sowas ausprobieren. Und der war ja auf seine Art, glaube ich, auch erfolgreich. Ich fand den Roadster, da gab es ja irgendwann mal so einen Car Roadster, den fand ich albern.
Ja.
Genauso wie ich den Smart Roadster albern finde.
Okay, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
Aber ich finde den K eigentlich, ja, ist so ein schönes kleines Auto. Also ich finde das irgendwie gelungener als den Adam jetzt zum Beispiel. Bei dem Adam hat man ja auch versucht, so ein kleines, ja, pfiffig sagt man heute ja, glaube ich, nicht mehr. Aber das wäre so ein Begriff, der mir dazu einfällt. Also irgendwie was Keckes, Freches, was Pfiffiges. Und das ist mit dem K gelungen. Also ich fand, das ist total Zeitgeist. Mhm. Ja. Und das war ein cooles, gut erschwingliches kleines Auto. Ich weiß gar nicht, wie der so von der Motorisierung, also vom Motor her, Haltbarkeit, Zuverlässigkeit, bla, das weiß ich alles gar nicht. Vielleicht ein bisschen viel Plastik oder wenigstens die Kotflügel hätte man lackieren können, aber sieht dann wahrscheinlich auch komisch aus. Weiß ich nicht.
Da gab es auch mit Sicherheit exklusivere Varianten, sage ich mal, wo das mitlackiert war.
Ich finde ihn ganz cool. Ja, ich finde auch den Twingo ganz cool, den alten.
Ja, jetzt springst du mir zu sehr, bleiben wir mal beim Ford Ka. Ich finde den wirklich cool. Ich finde den total unterschätzt. Und das ist so ein Auto, was du heute noch auf der Straße siehst, aber nicht im guten Zustand.
Nee, leider also, nicht.
Das sind so Fahrzeuge, wenn du da noch einen findest, der wirklich im guten Zustand ist, dann wirst du, es ist wie Goldstaub wahrscheinlich, ne?
Meinst du?
Jetzt nicht vom Wert her, aber von der Seltenheit, ne?
Eine Seltenheit, ja.
Kriegst du ja sonst nicht, ne? Und ich finde, das ist
halt ein total cooles Auto. Ne?
Also der ist absolut das Zeitgeist 2000er und mega cool fand ich die Lufthansa Edition.
Ja, gab es, das stimmt. Da
gab es eine Lufthansa Edition aus dunkelblau und innen drin mit grauem Leder und das Leder hatte eine gelbe Keder. Also sah aus
wie so. Aber auch den Kranich eingestickt in der Kopf.
Ja, natürlich. War richtig Lufthansa.
Und ja, das Lufthansa-Ding ist natürlich mega.
Und das ist halt so wie Business Class in der Lufthansa gewesen. Und das finde ich, so eine Idee zu haben und so ein Marketing zu machen, finde ich großartig. Und wenn du so ein Lufthansa-Car finden würdest, guter Zustand, also, ist doch mega, finde ich. Ist ein cooles Auto. Und du hast richtig gesagt, der Streetcar, so hieß der ja damals, Cabrio, war ja nicht ein Cabrio auf Basis des Ford Ka, sondern es war nur.
Fiesta, ne?
Ja, genau, war eine andere Basis und hatte halt Designelemente vom Ford Ka. Und das war nun echt so, boah, nee, ist ein hässliches Auto.
Hat auch also Kylie Minogue dann nicht rausgehauen, ne? Also wir haben ja sie dann in irgendeiner Zeitung war sie ja mal.
Du hast recht, die war Testimonial für einen Ford, da hast du recht.
Für einen Streetcar.
Ja, ja. Wow. Das, die guten alten Zeiten, so wie Steffi Graf für den Opel Corsa und für den Calibra Testimonial war.
Ja, das ist vorher. Also viele regen sich darüber auf, dass Kloppi jetzt zum Getränkehersteller gegangen ist, aber ich fand es eigentlich viel schlimmer, dass der Opel Werbung gemacht hat, ehrlich gesagt.
Nee, finde ich nicht.
Nee, findest du nicht?
Weißt du warum?
Aber er ist doch eine coole Socke. Wie kann er denn so ein uncooles Auto?
Also weißt du, wenn der jetzt noch Porsche fahren würde, was er ja wahrscheinlich macht, also weiß ich nicht, aber würde zu ihm passen, dann wäre das so ein Typ total uninteressant, weil Da geht es nur ums Äußere, weißt du, Haare transplantiert, Zähne neu gemacht und dann den schönen Porsche. Dann hätte er auch Zahnarzt werden können, ja? Dann wären die Klischees alle erfüllt gewesen. Aber so ist es einfach.
Entschuldigung, liebe Zahnärzte.
Nee, da gibt es keine Entschuldigung. Aber so finde ich halt, das ist immer noch ein Mann aus dem Volk. Ich nehme dem das ab, dass der gesagt hat, die Opel, für die er da Reklame gemacht hat, das waren ja auch größere Autos, war ja Insignia und solche Geschichten, dass er die gut fand.
Nee, das also, war doch dieser möchte gern, dieser SUV, meine ich. Mokka oder so, oder nicht?
Ich glaube, der hat für unterschiedliche Autos Werbung gemacht von Opel, aber dem habe ich das abgenommen. Ich glaube.
Hat nicht irgend so ein Komiker sich mal über die Autos, also über die Namen lustig gemacht? Insignia.
Na, du weißt ja, die mussten ja alle auf A enden. Ne? Astra, Corsa, Insignia.
Ach so, ist das so?
Ja, das war eine ganze Zeit lang. Vectra, nein, das war einfach ein Marketing-Gag, dass die gesagt haben, die müssen auf A enden.
Ach so,
haben sie nicht durchgezogen.
Das haben wir vorbeigegangen.
Ja, die haben es nicht durchgezogen dann, aber das war so eine Zeit lang.
Also das beim Adam spätestens
haben sie aufgehört.
Adam. Nein, der Adam ist ja eigentlich.
Der heißt ja wegen Adam Opel so.
Adam Opel, ja.
Dem Gründer vom
Jahr. Ist eigentlich kein schlechter Kleinwagen, ne, muss man sagen. Und dass man so diese Sachen so unterschiedlich konfigurieren kann und so, das ist ja schon auch irgendwie.
Ich finde, das Auto selber ist Durchschnitt, aber diese Vielzahl der Konfigurationsmöglichkeiten, dass du halt sagen kannst, das Dach hat die Farbe so und der Rest hat eine andere.
Ja, das meine ich.
So, das meine ich. Das macht das Auto dann besonders. Aber das Auto selber, nimm den mal nur in Standardfarben, dann ist es uninteressant.
Aber es ist eh kein Oldie, was wollen wir damit machen?
Ja, aber ich glaube schon, dass das ist genauso wie ein Ford Ka. Wenn du den in einem guten Zustand später hast in 30 Jahren oder jetzt nur noch 20 Jahre, keine Ahnung, dann wirst du einen coolen kleinen Oldtimer haben. Wenn alle nur noch mit einem Tesla um die Ecke kommen oder Elektroauto.
Markteinführung war 11. September 1996. Das ist gar nicht so weit mehr.
Vom Adam?
Nee, vom K.
Also.
Weil der Adam interessiert mich doch gar nicht.
Ja, ich wollte gerade sagen, also Ford K war 90er Jahre und das auch dieses ganze New Edge Design halt typisch 90er Jahre. Ich fand den cool und glaube, wie gesagt, wenn du eine Lufthansa Edition findest, in einem guten Zustand und nicht so runtergerockt, würde ich mir glatt zulegen. Finde ich echt cool. Können wir mal
gucken. Die Lufthansa, die war tatsächlich cool. Das kann ich nur bestätigen.
Das macht keiner mehr heutzutage, ne? Also solche Kooperationen gibt es eigentlich nicht mehr. VW früher mit den Bands, mit dem Bon Jovi, mit Genesis, mit Bogner, Feuer und Eis, haben sie ja jetzt so ein Revival probiert, ne? Mit dem ID3, den sie da als
Eigner super.
Eigner, genau. Gibt es ja alles nicht mehr. Was will man heute bringen? Willst du ein Opel H&M bringen oder ein VW Polo Zara oder
Dacia Louis Vuitton?
Dacia Louis Vuitton, das wäre schon wieder lustig.
Das wäre schon wieder lustig, ne? Das wäre für die Talamos.
Oh, wir driften hier in eine politische Ecke ab. Wir wollen doch keine politische Diskussion hier anfangen.
Nee, aber das nicht. Nee, wir reden ja nur über Autos.
Aber das wäre jetzt mal spannend.
Aber ein Dacia Duster Louis Vuitton Edition. Und dann nicht made in China, sondern made in Türkei. Das wäre gut.
Na, dann ist es ja ein Fake.
Vielleicht.
Aber das fände ich wirklich spannend, wenn man solche Kooperationen machen würde, wieder. Wenn du jetzt sagst, was weiß ich, du hast ein mit Bekleidung, ist es, hier guck mal, Fiat Panda, den gab es doch als Diesel. Also nicht Diesel-Treibstoff, sondern von der Modemarke Diesel. Der hatte dann Stoffbezüge aus Jeans gehabt. Kannst du dich nicht dran erinnern? Panda, die tolle Kiste, gab es als Diesel.
Kann, ja, weiß ich nicht, kann sein. Weiß
das ist eine coole Kombination.
Mein Lieblingspanda ist ja der Jagd.
Ja, also grundsätzlich der Panda Allrad, der ist super.
Ja, und dann gibt es halt noch die Jagd-Edition, wo es eine Gewehrhalterung gibt im anstatt einer Rücksitzbank. Das finde ich irgendwie abgefahren.
Fürs italienische Militär gedacht.
Nee, der tatsächlich als Jagdfahrzeug. Der hat auch hinten so einen Korb an der Anhängerkupplung.
Wo du dein Wild, was du erlegt hast, gleich reinpacken kannst.
Ja. Und ich will nicht jagen, also das nicht, aber das Auto finde ich cool.
Ja, ist die Frage, was du jagst. Du musst ja nicht auf Wildjagd gehen.
Nee, ich meine nur mal so, also das ist jetzt nicht unbedingt ein Hobby. Du
kannst ja Likes jagen, dass die Leute dein Auto liken.
Ja, das wäre.
Aber sag mal, was würdest du für eine Kooperation vorschlagen? Mach mal Vorschläge.
Oh, das ist.
Vielleicht entwickeln wir hier einen Trend gerade.
Meinst du?
Also, ich finde diese Idee mit Louis Vuitton ja schon nicht schlecht, ne? Wenn du so ein hochpreisiges Modelabel hast. Fiat und Gucci, wie blöd sind wir eigentlich? Fiat 500 gab es auch in so einer Gucci-Variante.
Gab es? Es gibt einen Fiat 500 Riva, gibt es.
Ja, die gibt es zum Beispiel auch.
Den ich auch sehr schick finde, muss ich sagen.
Ja, der hat ja dann auch, der ist dunkelblau, hat einen hellblauen Zierstreifen, glaube ich, drauf, was ich schon mal sehr cool finde.
Genau, und das Interieur ist auch schön.
Hat er nicht auch so Holzinterieur, so wie
bei der Riva? Ich weiß gar nicht, ob es wirklich Holz ist, das kann ich gar nicht sagen. Aber
meinst du nur eine Folie?
Keine Ahnung, mein Grand Wagoneer hat ja auch nur eine Folie draußen, ne?
Ja, Italiener machen da schon richtig Holz rein, glaube ich.
Ja.
Also dann gibt es doch, also das finde ich ja echt lustig, wenn man nachdenkt so ein bisschen, gibt es doch, gibt es so ein paar Kooperationen bereits.
Ja, aber nicht ein aktuelles Auto würde mir jetzt nicht einfallen, tatsächlich.
Naja, Fiat 500, die sind ja noch relativ aktuell. Also nein, der Riva ist nicht alt.
Neuwagen, dass du jetzt einen Neuwagen kaufen kannst, das meine ich. Das
ja, aber der Fiat 500 Riva, der ist ja nicht alt. Das ist vielleicht 5 Jahre her.
Ja, aber den gibt's nicht mehr.
Ja, gibt's irgendwas anderes.
Nicht mehr neu, ne? So.
Tja, wir haben das Problem, mir fallen jetzt so absurde Ideen ein, wie eine Milka Edition oder so, aber das will ja keiner haben. Keiner will ein lila Auto haben, oder?
Gab's aber auch, ne? Was war das für ein Auto? Ein Fiat?
Quatsch. Gab es eine Milka Edition von irgendwas?
Hat Milka nicht mal auch ein Fiesta oder was haben die verlost?
Ja, verlosen ist ja was anderes. Ich meine jetzt richtig, nicht, dass eine Firma ein Auto umbrandet, sondern dass du richtig in den Laden gehen kannst und sagen kannst, ich hätte gern den Mercedes Coca-Cola Edition. Das würde nicht so gut zusammenpassen, oder?
Zu Weihnachten.
Mercedes kommt jetzt eher an mit Louis Vuitton, ne? Haben sie doch ihre Studien da gehabt von Maybach und dem Virgil Abloh, dem damaligen Designer von Louis Vuitton. Oder hier, natürlich Mercedes und, wie heißt das, Moncler? Diese Modemarke, die mit den Downjacken?
Mercedes hat mit, ja, aber das war doch nur, das Auto haben sie ja nicht wirklich gebaut, ne? Das war eine G-Klasse im Moncler.
Das war eine G-Klasse mit, die fährt ja nicht mal, die ist ja auf so überdimensionalen Ballonreifen drauf und so. Aber trotzdem, ne? Die Idee einfach zu sagen, wir haben hier eine Marke und kooperieren miteinander, das gibt's schon. Auch bei Mercedes.
Ja. Aber nichts Neues davon.
Nichts Neues davon, das stimmt.
Nee, das ist alles alter Hut.
Das macht am meisten Sinn mit Kleinwagen. Ne? Fiat Panda, Ford Ka. Das, da Fiat 600, da macht das am meisten Sinn, solche Lupo. Kooperationen. Gab es beim Lupo was? Wie findest du den Lupo überhaupt?
Lupo finde ich gut. Das ist so ein guter Kleinwagen.
Das ist mit Sicherheit ein guter Kleinwagen, aber es ist ja so die gleiche Zeit wie Ford Ka. Sehe ich das richtig? Oh mein Gott, welcher Anfänger hat hier vergessen, sein Telefon auszumachen?
Ich weiß es nicht. Brauchst mich nicht so anzugucken.
Lupo ist ja zeitlich genauso wie Streetcar oder Ford Ka. Ne? Und da ist der Ford Ka viel interessanter als der Lupo. Wenn Lupo, dann 3 Liter Lupo. Weil das halt technisch noch eine interessante Geschichte ist.
Also der ist von 98, sagt die Regie. Der ist also 2 Jahre später gekommen, aber VW ein bisschen.
Gut, aber ist ja die gleiche Ära. Und der 3 Liter Lupo, der hat ja dann so Komponenten gehabt aus Magnesium, Magnesium-Lenkrad, Magnesium-Felgen, um Gewicht zu reduzieren, etc. Ja,
guck mal, Seat ist mit dem Arosa ein Jahr vorher rausgekommen. Also die haben den erst als Arosa gemacht und dann als Lupo. Das finde ich interessant.
Ja, ist die gleiche Basis.
Da habe ich ja beim Seat-Händler, als der Up rausgekommen ist, ne? Ist ja der Up rausgekommen und der City Go heißt er, glaube ich, bei
Seat. City Go ist Skoda, glaube ich. Und bei Seat heißt der Mi. M-I.
Ach, Mi, genau. Da haben die dann. Ah, oh, Seat Mi. Genau, da haben die dann ein Schild bei dem VW-Händler hingestellt. Und haben darauf geschrieben, bei mir geht's ab. Seat.
Sehr lustig. Guck
mal das, ja, genau. Da müsste ich auch noch irgendwo als Foto haben. Das fand ich sehr kreativ. Bin ich auch mal hingefahren, habe ich mal gefragt, na, die VW-Jungs, die ärgern sich nicht oder was? Die waren noch nicht da, wir wundern uns auch.
Ich muss sagen, den Up fand ich aber auch schöner als den Lupo.
Ja, ist er.
Mhm. Ich weiß auch aktuell gar nicht, ob der noch gebaut wird oder nicht, weil es hieß dann immer, nee, wird nicht mehr gebaut und dann haben sie doch festgestellt, läuft doch noch gut als E-Up und so und dann war es immer so hin und her. Aber ich glaube, mittlerweile gibt es den, glaube ich, nicht mehr, weiß ich aber nicht so 100%.
Nee.
Aber den finde ich schöner als ein Lupo. Und beim Lupo, wie gesagt, das ist ja so ein bisschen Vier-Augen-Gesicht, ne? So ein bisschen wie Mercedes das auch dann in den 90er, 2000er hatte.
Ende der 90er. Ja, das war aber nicht gut bei Mercedes.
Nee, war definitiv nicht gut und das hat in meinen Augen vielleicht so abgefärbt auf VW, dass ich auch sage, das ist auch nicht so gut.
Das kann sein. Aber wenn wir schon bei dieser Art von Auto sind, was ist, ich habe das ja vorhin schon mal erwähnt, es gibt ja auch den Twingo, ne?
Der Twingo,
der ist ja, der ist ja ein Oldtimer auch, müsste er, oder?
Der ist ein Oldtimer mittlerweile. Den finde ich cool, schon allein, weil er ein schönes Faltverdeck hat. Und ich verbinde mit dem etwas.
93 zwar, ist er gebaut worden, ja.
93, und zwar gab es mal von der Bahn ein Gewinnspiel. Da konntest du einen Twingo gewinnen in weiß mit einem roten Streifen drauf. Und dann habe ich halt festgestellt, der sieht genauso aus wie ein ICE.
Ja.
Das ist die von der Seite die gleiche Silhouette.
Ja, ist es.
Kleiner Fun Fact, den hat die Bahn damals verlost und gewonnen hat den eine Hostess, die für die Bahn damals gearbeitet hat. Ein Shame, der Böses dabei denkt. Da habe ich noch auf der Messe gearbeitet während meiner Studentenzeit und die hat den gewonnen.
Sowas gibt es nicht.
Nee, ne? Muss Zufall gewesen sein.
Das war Zufall.
Ja, mit Sicherheit.
Ja.
Aber trotzdem, also das verbinde ich mit dem Twingo, dieses ICE-Design und ja, die hatten die nicht auch so einen Slogan, die coole Kiste oder irgendwie sowas?
Oh, das weiß ich nicht.
Fand ich nicht schlecht.
Das weiß ich nicht. Ich mag da die Wimpern nicht, also wenn das so albern gemacht wird, das finde ich nicht gut.
Ja gut, das ist bei jedem, ist auch beim VW Käfer sieht das scheiße aus. Entschuldigung, sieht schlecht aus, wenn
und, da aufgeklebte Wimpern sind. Und es gab eben auch eine Lederausstattung, die verhältnismäßig irgendwie ein Vermögen gekostet hat und auch nur ein paar wenige davon. Und
das eine wackere Ausstattung.
War schon. Ne, einfach nur pigmentiertes, so mehr Farbe, also Leder mit verschiedenen Farben aufeinander abgestimmt.
Ja, und das hat doch so
Blau-Grautönen.
Bei Renault hat das doch, beim Clio gibt es die wackere Version.
Und ja, vielleicht heißt
so ganz
das
tolles, die haben so ganz tolles Leder.
Ist das so? Auf jeden Fall, das ist eine wirklich schöne Lederausstattung, die der Twingo da hat. Baccarat heißt das.
Pass auf, ich frag mal die Regie.
Twingo.
Du erzählst uns was von dem Twingo mit Ledersitzen.
Na, einfach nur, dass er eine, der hat eine, der hat, also das Auto ist dann in dem Zusammenhang doch sehr unterschätzt, weil die Lederausstattung halt wirklich echt schön ist. Also das ist ein wirklich schöne Lederausstattung und das wertet dieses Fahrzeug auch meiner Meinung nach ungemein auf. Also das ist der Twingo ist ja jetzt auch nicht unbedingt so ein High-End-Fahrzeug, aber mit dieser Lederausstattung hat das irgendwie was. So, ich finde das irgendwie charmant, dass sie das gemacht haben bei so einem Auto.
Renault ist ja im Augenblick auf dieser Retrowelle. Es gibt den R5 als Elektrofahrzeug. Ich weiß auch gar nicht, ob es den jetzt schon im Handel gibt, aber der ist
ja... Ja, gibt es. Ist leider teurer geworden, als sie ursprünglich angeteasert haben.
Okay. Und dann gibt es ja demnächst den R4 auch auf als Retro-Elektrofahrzeug. Wahrscheinlich alles die gleiche Basis, aber der R4 soll halt auch... Ich finde den R5 ja sehr gelungen in der Retro-Variante.
Und das machen die auf jeden Fall besser als
Ford VW Beetle zum Beispiel.
Nee, die Ford-Jungs ja immer den Namen nehmen von früher und dann machen sie anderes Auto
draus. Das hatten wir ja auch schon mal besprochen. Der Mustang.
Ja, hatten wir schon besprochen, aber das ist ein Daueraufreger in mir.
Ja, da bin ich bei dir. Aber ich hoffe, dass die den Twingo auch als Elektro-Variante in dem Urdesign bringen. Das fände ich auch mega. Weißt du?
Ja, dann würde sich natürlich VW wahrscheinlich auch sagen, Mensch, hätten wir mal den E-Up weitergebaut. Ne?
Ja gut, das werden sich sowieso im Augenblick halt fragen, warum sie bestimmte Sachen nicht so durchgezogen haben. Und du brauchst ja am Ende des Tages bei so einem Fahrzeug einfach nur eine modernere Batterie reinbauen. Der Rest bleibt auch gleich. Also man kann es doch verhältnismäßig einfach skalieren, solche Fahrzeuge.
Ja, aber jetzt haben wir über diese ganzen Kleinwagen gesprochen und die sind ja angeblich alle nicht, da verdienen die ja wohl nichts mit, ne? Wird mir immer gesagt.
Ja, die tun mir alle so wahnsinnig leid, dass sie gar nichts verdienen, die Autobauer.
Ja, die verdienen nichts. Das ist einfach...
Darauf muss ich erstmal einen Schluck Wasser trinken.
Ja, auch das hat man gehört, wie dein Handy.
Ja, ich bin ein lebendes Wesen. Ich brauche ein lebendes Wesen. Ich brauche soziale Kontakte, deshalb werde ich angerufen. Nee, also ich habe auch gar keine Lust, jetzt wieder über Elektroautos mich auszulassen.
Nein, haben wir ja auch nicht. Aber es ist ganz schön, dass wir heute, jetzt haben wir meine Zeitung ignoriert und sind schon bei über
20
Minuten. Aber ist auch schön, dass wir mal über solche Kleinwagen gesprochen haben, wie Corsa, Adam, Lupo, Up, Car, Streetcar. Was hatten wir noch?
Was ich vor allen Dingen erschreckend finde.
Das da Louis Vuitton.
Das müssen wir uns unbedingt schützen, ja, bevor diese Folge ausgestrahlt wird, müssen wir uns da markenrechtlich gut aufstellen, ja. Aber was ich erschreckend finde, ist, das sind ja in meinen Augen gar keine Oldtimer. Aber de facto sind es welche. Weißt du?
Ja, gefühlt sind es keine. Das ist auch immer, wenn ich vorm 850 stehe, BMW 850, ja. Dann denke ich mal, wie kann das sein, ne? Wie kann das sein, dass das Ding jetzt ein H hat? So, ne?
Das stimmt. Oder 129.
Wenn du dich da reinsetzt, das ist ja ein total modernes Auto, ne?
Das stimmt.
Ja, aber was bedeutet das? Muss man jetzt die 30 Jahre auf 40 erhöhen, damit man alte oder...
Nee, das ist einfach bloß, das ist eine Altersfrage von uns Menschen halt. Wenn ich jetzt eine alte S-Klasse aus den 70ern fahre, ist es für mich ein klassischer Oldtimer, aber für die Generation oben drüber, die sagen, ja, das habe ich ja selber noch gefahren. Ist ja kein Oldtimer. Weißt du? Und jetzt kommen wir halt auch in diese Stufe rein, dass wir halt sagen, das ist ja gar kein Oldtimer. Aber ich wollte noch was anderes mit dir kurz besprechen in den letzten 6 Minuten, die wir noch haben.
Ja.
Wobei, vollkommen egal, wir haben so viel Zeit, wie wir wollen. Mir ist aufgefallen, dass Fahrzeuge aus den 80er und 90er Jahren im Preis steigen. Und was normal ist, ne? Also kriegen alle eine H-Zulassung und dann ist das ja klar, dass sie aus der billigen Ecke rauskommen und auch Alltagsfahrzeuge halt teurer werden. Aber Fahrzeuge der 50er Jahre und 60er Jahre, die werden in meinen Augen deutlich günstiger. Hm. Also ich habe in Amerika geguckt auf Bring a Trailer und habe gestern Abend eine Auktion gesehen, rein zufällig, Porsche 356. Zugegebenermaßen nicht der originale Motor drin, aber der passende Motor. Und nicht das originale Getriebe drin, aber das passende Getriebe. Also nichts zusammengebastelt, wenn man den Angaben trauen darf, die da gemacht werden. Und wirklich, der sah auf den Bildern echt gut aus und war irgendwie vor 10 Jahren das letzte Mal restauriert worden, umfangreich mit Karosseriearbeiten und Neulackierung und. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass das wirklich ein fahrfertiges Auto ist. Was würdest du schätzen, hat der 356er da gekostet? Also wofür ist er weggegangen in der Auktion?
Ich weiß nicht, was der normalerweise gehandelt wird, ehrlich gesagt, weil das Auto mir vom Fahr...
Es ist auch wieder ein Käfer, ist auch ein Kammerngier.
Ja, der fährt halt nicht gut, so, ne?
Ja.
90, weiß ich nicht.
So, ne, da liegen die ungefähr als Coupé, ja,
würde ich jetzt sagen,
um die 100, sage ich mal. Ne? Wenn das du natürlich was Besonderes hast, dann wird es auch mehr, und wenn es kein Dach hat, dann wird es noch mehr und so weiter. Der ist für $53.000 weggegangen.
$53.000?
Und dann habe ich mal geguckt in die Historie, was haben andere 356er gebracht.
$53.000 sind ja nur, ist ja unter
50 Euro.
Ne?
Ja. Weiß musste natürlich Zoll und alles Mögliche mit dann dazu rechnen, aber ich fand das sehr wenig, ne? Und verhältnismäßig. Und dann habe ich mir die anderen Auktionsergebnisse angeguckt und auch da echt
48.500.
Echt wenig. Ne? Jetzt muss man natürlich sagen, wir haben gerade vom Kammerngier gesprochen, Euro, der einen Unfall in Amerika hatte, und dann haben die den nur notdürftig repariert und von außen dann hübsch gemacht mit schön, Verzeihung, mit schön viel Spachtel.
Ja, das ist ja nicht immer so. Also natürlich sind die Autos aus der USA oftmals fragwürdig, ne? Und auch das Interieur, da wo ich ja mehr Ahnung von habe, das Leder ist auch schon mal krauselig oder gruselig oder wie auch immer.
Mhm.
Aber ja, auch nicht immer, ne? Also es gibt auch viele Autos, die wirklich hochwertig. Also es gibt schon auch Restaurationsbetriebe. Ich kenne Restaurationsbetriebe, die wirklich auf ganz hohem Niveau arbeiten, mhm, ne? Und die wirklich gute Arbeit machen. Also die sind nicht alle dahin gefuscht. Aber es gibt natürlich diese Garagenlackierungen oder wie auch immer, das gibt es aus der USA, und das ist dann auch wieder grauselig.
Also ich bin jetzt mal aktuell drauf. Und
1000 für ein 356 ist ja schon cool, ne?
Guck mir hier Auktionsergebnisse an. $60.000 für ein Coupé. Ja gut, da sind auch welche dabei, die sind an die 100. $51.000. Und die sehen alle gut aus. Also mich hat's gewundert. $42.000. Für einen 356A Coupé. Okay, nee, vergiss es. Der hat einen Subaru-Antrieb, also ist ein Dingens Recreation. Ja. Da, also sind so ein paar Sachen, die kann ich nicht nachvollziehen. Preislich.
Mhm.
Porsche 356B Coupé.
Aber es ist halt immer, es ist 19, ja immer,
Entschuldigung, so am 19.09. verkauft für 55.500.
Es, und der
sieht aus, alles andere als schlecht aus.
Aber es war ja schon immer so, dass man, also dass man ja, wenn man in ein gewisses Alter gekommen ist, wo dann eben ein Fahrzeug aus der Jugend machbar war zum Anschaffen, dass man sich dann ja auch, also dass man dann sich halt das Auto aus der Jugend angeschafft hat, was halt damals nicht machbar war, weil man entweder zu jung war oder man das Geld nicht hatte. Und das war ja schon immer so. Also meine Großeltern haben halt eher gegen so ein Vorkriegsauto geliebäugelt. Meine Eltern, die gucken sich eher so Autos aus den 50er, 60ern oder so, ne? Also mein Vater, der mag zum Beispiel diese alten BMWs mit der Haube vorne noch so, die findet er schön, ne?
Was meinst du, so Barockengel oder was meinst du?
Ja, so genau der, genau. Mhm. So. Ja. Und ich wäre dann eher ja für den 2002 zu haben, weißt du, wenn man jetzt bei BMW bleiben will. Und meine Kinder würden wahrscheinlich sagen, E36, ne? Oder E30. Oder, na, E30 vielleicht nicht, aber ja, doch, vielleicht. Weiß ich nicht.
Nee, ich glaube eher E36 oder sowas. E30 ist unser.
E30 sind wir, ne?
Ja, ja.
Und so, und dann, ja, der E30 ist im Moment im Hoch im Kurs, ist ja teuer und auch schwer zu, ja. Also schwer zu kriegen, gerade als Cabrio oder als M3 auch, ne? Und ich befürchte aber, dass der in 10 Jahren günstiger wird wieder.
Das ist ja das, was ich halt meine, ne? Also ein Auto aus den 60ern ist in meinen Augen kein wirklich altes Auto. Obwohl natürlich das dann auch schon wieder 60 Jahre alt ist, aber trotzdem. Gefühlt ist es kein altes Auto. Und die fahren ja auch gut. Ist ja nicht so, dass du, wenn du so ein Mercedes aus den 60ern fährst oder so, oder auch ein BMW, dass du sagst, oh mein Gott, das ist ja wie ein Fokix-Auto, sondern kannst du ja vernünftig im Alltag bewegen. Ja, genau, kannst ja vernünftig im Alltag bewegen. Und das, die halt, ich weiß, ist nur gefühlt, ich kann es nicht verifizieren, ich habe da keine Statistiken gelesen, aber dass die halt im Wert echt nachlassen. Also gut für uns, ja, kann man sich noch einen in die Garage stellen, aber irgendwie finde ich das ein bisschen merkwürdig. Vielleicht, weil das Interesse nicht da ist.
Ja, das ist ein Generationsthema, auf jeden Fall. Aber wir bleiben bei den echten Alten. Und die Zeitschriften berichten ja auch noch darüber. Und deshalb, wobei es immer mal wieder neue Artikel gibt über Youngtimer oder auch.
Ich wollte gerade sagen, auch da merkst du das ja.
Ne? Ja, das ist so, ja, das stimmt schon.
In den Zeitschriften hast du ja auch den entsprechenden Wechsel zu den jüngeren.
Es gibt immer mehr Autos aus den 90ern, ja. Und dann auch 2000er fangen sie jetzt ja auch ganz langsam an. Ja, das stimmt schon. Das ist halt immer so.
Mensch, da haben wir heute einen echten Husarenritt gemacht.
Ja.
Ganz viele Themen. Ich würde mal sagen, die Folge müsste heißen Ein Kessel Buntes.
Ein Kessel Buntes, okay, merke ich mir.
Ich weiß nicht, oder?
Ich hoffe, es hat trotzdem gefallen. Meine Zeitung ist auch in 2 Wochen noch aktuell. Deshalb werde ich jetzt mal nicht verraten, worum es geht.
Das tut mir auch echt leid, dass ich jetzt so viel gequatscht habe, dass wir nicht zu deiner Zeitung gekommen sind.
Na, ich habe ja auch ein bisschen rumgelabert. Ich hoffe, dass trotzdem den Zuhörern das Zuhören Spaß gemacht hat und vielleicht regt das ja auch an, mit den Arbeitskollegen ein bisschen über einen K oder was auch immer zu diskutieren. Würde uns freuen. Wenn nicht, dann diskutiert mit uns über Instagram und dann sind wir in 2 Wochen wieder da mit mehr Zeitschriften als je zuvor.
Doppelt so viel wie heute.
Damit wir das wieder ausgleichen können.
Ja, doppelt so viel wie heute. Hört sich doch gut an, oder? Nee, das machen wir auf alle Fälle. Hat mir unheimlich viel Spaß gemacht wieder. Ich kann mich nur entschuldigen, dass ich dich hier so aus dem Konzept rausgebracht habe, dass wir deine Zeitung vergessen haben. Ja. Ich würde sagen, wir hören uns in 14 Tagen wieder und bis dahin liken, was das Zeug hält. Was kann man alles machen? Die Glocke drücken und abonnieren und Kommentare schreiben und jetzt höre ich einfach auf.
Jetzt muss ich das Outro 2-mal laufen lassen.
Auch gut.
Ciao, ciao. Also, macht's gut. Danke, ciao, ciao.